Ich wünsche auch euch und Ihnen allen einen gesegneten Pfingstsonntag. Ich habe in der letzten Predigt mit den Namen der 12 Jünger aufgehört. Wer kann sie noch aufzählen? Okay. Heute geht es genau an dieser Stelle weiter. Das war das Ende von Kapitel 9 bei Matthäus. Der Anfang von Kapitel 10, wer nochmal zu Hause nachschlagen möchte, wie sie 12 heißen, also der Anfang von Matthäus Kapitel 10. Und jetzt in Kapitel 10, da wird das sozusagen ein erster Vorgeschmack auf das, was dann an Pfingsten passieren sollte. Pfingsten, das heißt ja, die Gemeinde geht auf die Straße, so wie wir es gerade auch in der Schriftlesung gehört haben, die Gemeinde geht auf die Straße und verkündet den Menschen Jesus Christus. Und in Matthäus 10 haben sie sozusagen das schon mal geübt. Also einen Vorgeschmack bekommen auf das, was sie dann an Pfingsten erwartet hatte. Also Pfingsten hat mit Mission zu tun. Pfingsten, das heißt, Gemeinde Gottes geht auf die Straße. Und wie das im Einzelnen dann aussehen kann, das möchte ich anhand eben unseres Predigttextes aus Matthäus 10 zeigen. Der ist ein wenig länger und darin werden uns drei Fragen beantwortet, nämlich: Wie lautet unser Auftrag? Und mit welchen Mitteln werden wir diesen Auftrag oder unser Ziel erfüllen? Und welche Rolle spielt dabei der Heilige Geist? Aber nun, zunächst einmal dieser Text aus Matthäus 10. Ich lese uns die Verse 5 bis 20. Und wie gesagt, der knüpft genau da an, wo Jesus die 12 Jünger berufen hat und die 12 Namen genannt worden sind. Und Matthäus fährt dann fort: Diese 12 sandte Jesus aus mit dem Auftrag: Meidet die Orte, wo Nichtjuden wohnen, und geht auch nicht in die Städte Samariens, sondern geht zum Volk Israel, dieser Herde von verlorenen Schafen. Verkündet ihnen: Jetzt wird Gott seine Herrschaft aufrichten und sein Werk vollenden. Heilt die Kranken, weckt die Toten auf, macht die Aussätzigen rein und treibt die bösen Geister aus. Umsonst habt ihr alles bekommen, umsonst sollt ihr es weitergeben. Beschafft euch kein Reisegeld, weder Goldstücke noch Silber- oder Kupfergeld. Besorgt euch auch keine Vorratstasche, kein zweites Hemd, keine Schuhe und keinen Wanderstock. Denn wer arbeitet, hat ein Anrecht auf Unterhalt. Wenn ihr in eine Stadt oder in ein Dorf kommt, dann findet heraus, wer es wert ist, euch in sein Haus aufzunehmen. Bleibt dort, bis ihr weiterzieht. Wenn ihr das Haus betretet, dann wünscht allen, die darin wohnen, Frieden. Wenn sie es wert sind, wird euer Friedenswunsch in Erfüllung gehen, andernfalls bleibt er wirkungslos. Wo sie euch nicht aufnehmen und nicht anhören wollen, da geht aus dem Haus oder der Stadt weg und schüttelt den Staub von den Füßen. Ich versichere euch, am Tag des Gerichts wird Gott mit den Leuten von Sodom und Gomorra mehr Nachsicht haben als mit den Bewohnern einer solchen Stadt. Das muss euch klar sein. Ich sende euch wie Schafe mitten unter Wölfe. Seid klug wie die Schlangen und doch ohne Hinterlist wie die Tauben. Nehmt euch in Acht vor den Menschen. Sie werden euch an die Gerichte ausliefern und in ihren Synagogen auspeitschen. Auch vor Statthalter und Könige werdet ihr um meinetwillen gestellt werden, um auch vor ihnen, den Vertretern der nichtjüdischen Völker, als Zeugen für mich auszusagen. Wenn sie euch an die Gerichte ausliefern, dann macht euch keine Sorgen, was ihr sagen sollt oder wie ihr es sagen sollt. Es wird euch im entscheidenden Augenblick schon eingegeben werden. Nicht ihr werdet dann reden, sondern der Geist eures Vaters wird aus euch sprechen. Die Predigt trägt die Überschrift: Wie treiben wir Mission? Wie treiben wir Mission? Und die erste Frage war: Wie lautet unser Auftrag? Matthäus hat uns das ja so überliefert: Diese 12 sandte Jesus aus mit dem Auftrag. Meidet die Orte, wo Nichtjuden wohnen, und geht auch nicht in die Städte Samariens, sondern geht zum Volk Israel, dieser Herde von verlorenen Schafen. Gott hat von Anfang an Menschen Aufträge erteilt. Schlägt man die Bibel auf den ersten Seiten auf, das sind Adam und Eva und sie bekommen den Auftrag, vermehrt euch und nehmt die Erde in Besitz. Später bekommt das Volk Israel den Auftrag, das Land Kanaan in Besitz zu nehmen. In Matthäus 28, wir haben es ganz am Anfang von diesem Gottesdienst gehört, hat Jesus den Auftrag erteilt, geht in alle Welt und macht zu Jüngern alle Völker. Ein Auftrag ist wichtig. Die Jünger wussten um diesen Auftrag. Wissen auch wir um unseren Auftrag? Haben wir als Gemeinde unseren Auftrag ganz klar vor Augen? Und wir persönlich, wissen wir auch, welche Rolle wir bei diesem Auftrag, den Gott seiner Gemeinde gegeben hat, spielen? Bei den Jüngern hier wird ganz genau geklärt, wohin sie gehen sollen und wohin nicht. Es wird auch geklärt, was sie tun sollen und was nicht. Und es wird geklärt, wie sie es tun sollen und wie nicht. Die Jünger hatten eine ganze Reihe von Möglichkeiten ja vor Augen. Sie hätten gut und gerne sagen können, nun lasst uns ausschwärmen ins Römische Reich oder vielleicht sogar über die Grenzen des Römischen Reichs hinaus. Lasst uns von Jesus allen Menschen erzählen. Oder sie hätten sagen können, lasst uns zumindest zu denen gehen, die Jesus noch nicht besucht hat, hier in unserem jüdischen Land, lasst uns Orte aufsuchen, wie etwa die Dekapolis, also das war ein Gebiet etwas südöstlich vom See Genezareth, wo vor allem eine griechischsprachige Bevölkerung zu Hause war, eine nicht-jüdische Bevölkerung. Aber Jesus sagt hier ganz genau, nein, meidet die Orte, wo Nicht-Juden wohnen, geht auch nicht in die Städte Samariens, sondern geht zum Volk Israel, dieser Herde von verlorenen Schafen. Jesus fasst den Auftrag ganz speziell und sehr genau. Also noch einmal die Frage, haben wir solch einen Auftrag als Gemeinde, ganz persönlich? Ich muss zurückdenken, als ich so ein kleiner Knirps war, da bin ich öfters mal einkaufen geschickt worden. Ich habe mal solch einen Einkaufswagen hier mitgebracht. Und das Schlimmste war, wenn ich dann einkaufen geschickt worden bin und ich fand dann so stehend im Einkaufsladen, fand ich den Einkaufszettel nicht mehr. Dramatische Situation, was kaufst du jetzt ein? Vielleicht den Jüngeren muss man dazu sagen, damals gab es also noch keine Handys. Da konntest du also nicht mal schnell die Mama anrufen und nachfragen. Und das heißt, du konntest bestenfalls versuchen, dich noch dran zu erinnern. Ich weiß, so ein Problem war immer da, da stand irgendwas von Sahne. Aber war das eine süße oder saure Sahne? Und die Auswahl war natürlich riesig gewesen. Und zu sagen, ich pack mal alles rein in meinen Einkaufswagen, war auch keine gute Idee, denn die Mutter hatte meistens das Geld ziemlich genau abgezählt. Und das hätte eben nicht für alle möglichen Dinge gereicht. Wäre es nicht töricht, wenn wir als Gemeinde losstürmen mit unserem Einkaufswagen, ohne dass wir einen Einkaufszettel von Gott erhalten haben? Haben wir so einen Einkaufszettel von Gott, wo er uns sehr genau sagt, das ist euer Auftrag? Oder wo er dir ganz persönlich sagt, das ist dein Auftrag? Das möchte ich, dass du zu diesem oder jenem Menschen gehst. Das möchte ich, dass wir als Gemeinde, dass ihr als Gemeinde in diese oder jene Straße geht, zu diesem oder jenem Ort geht, um dort von Jesus zu erzählen. Es wäre töricht, oder? Ohne einen Einkaufszettel einkaufen zu gehen und dann steht man da und weiß nicht mehr, was man einkaufen sollte. Darum die Frage, wie finden wir unseren Auftrag? Zwei Hinweise gibt unser Text. Wir finden unseren Auftrag nur dann, wenn wir Jesus zu uns reden lassen. Vielleicht muss man auch sagen, wenn wir auch Jesus einmal uns unterbrechen lassen, bei dem, was wir vielleicht gerade tun. Und Jesus wird das tun durch Bibel und Gebet. So einfach und so schwer. die Bibel aufzuschlagen und zu beten. Das weiß jeder, der versucht, mit Bibel und Gebet zu leben. Aber genau da wird Jesus zu uns reden. Nun natürlich nicht so, dass ich die Bibel aufschlage und da steht nun der Name dieses oder jenes Menschen drin oder da steht diese oder jene Ort drin oder dieses oder jenes Land auch drin, in das ich gehen soll. Aber es gibt uns eine Richtung an. Und übrigens sagt nicht auch Jesus selbst hier im Vers 11, wenn ihr in eine Stadt oder in ein Dorf kommt, dann findet heraus, wer es wert ist. Findet heraus, wer es wert ist. Ja, wie findet man das heraus? Nun, dazu gehört eben mein zweiter Punkt. Es gilt auch immer strategisch zu denken und zu handeln. Und ich sage gleich noch etwas zu dieser Synagogenstrategie. Diese Synagogenstrategie ist ganz interessant, denn das, was Jesus hier seinen Jüngern sagt, indem er sagt, meidet die Orte, wo nicht Juden wohnen, und geht auch nicht in die Städte Samariens, sondern geht zum Volk Israel, das ist ja genau das, was Jesus bis dahin schon selbst getan hatte. Also strategisch gedacht heißt dann auch zu sagen, okay, ich mache zunächst einmal das, was Jesus getan hat. Das war für die Jünger damals auch nicht so schwierig, denn das genau hatten sie mit Jesus kennengelernt. Übertragen auf unsere Situation als Gemeinde oder auch ganz persönlich heißt das, wir müssen nicht immer das Rad neu erfinden. Auch nicht, wenn es darum geht, missionarische Gemeinde zu sein. Wir können schauen, wie haben es denn die vor uns gemacht, die Generation vor uns gemacht? Wie ist es denn in den 70er, in den 80er, in den 90er Jahren gemacht worden? Jesus sagt, macht erst einmal das, was ich gemacht habe. Und dann können wir erkennen, dass es Jesus auch in einer ganz bestimmten Art und Weise getan hat. Matthäus 4, 23 heißt es, Jesus zog durch ganz Galiläa, er lehrte in den Synagogen. Und Matthäus 9, 35 wiederholt das noch einmal, auch da ist davon die Rede, dass Jesus in den Dörfern und Städten in den Synagogen lehrte. Vielleicht auch deshalb, weil er wusste, in den Synagogen, da finden sich Leute zusammen, die ein Interesse, ein gewisses Interesse an der Botschaft Gottes haben. Und darum eine Synagogenstrategie, die dann auch die Jünger und auch später ein Paulus aufgegriffen haben, der auch eben in seiner Strategie immer wieder die Synagogen in den Städten zunächst angepeilt hat. Und vielleicht entwickeln wir auch eine Strategie, eine missionarische Strategie. Und dann gilt es aber auch da wieder aufzupassen, weil das kann man auch wieder von Jesus selbst lernen. Obwohl Jesus das so klar und deutlich sagt, ich sende euch zu den verlorenen Schafen des Hauses Israels, hat er doch selbst auch immer wieder Ausnahmen gemacht. Matthäus selbst berichtet davon, in Matthäus 8, da ist es ein römischer Hauptmann in Kapernaum, der Jesus um Hilfe bittet und Jesus lässt sich bitten, auch wenn es ein Ausländer war. Oder in Matthäus 15, da hat er sich nach in die Gegend von Sidon und Tyros zurückgezogen. Das war offensichtlich so sein Rückzugsort gewesen. Und auch da kommt eine Kanaanäerin, eine kanaanitische Frau auf ihn zu, eine Ausländerin auf ihn zu und bittet ihn um Hilfe. Und Jesus hilft dieser Frau. Also man sieht, bei allem dem, was wir an Auftrag haben, müssen wir immer auch bereit sein zu schauen, wo geht vielleicht noch eine besondere Tür auf? Und dann geht es durch diese Tür zu gehen, weil da ist immer auch Platz für Ausnahmen bei Jesus. Als Gemeinde haben wir unseren Auftrag einmal ganz grob gefasst, indem wir gesagt haben, das sind drei Wörter, die mit E beginnen. Einladen, einbinden, ermutigen. Vielleicht ist es ganz gut, das immer mal wieder zu wiederholen. Es gab mal so eine Zeit, da hatten wir sogar so Buch- oder Lesezeichen gehabt. Da standen diese drei Wörter drauf. Einladen, das meint, zum Glauben an Jesus Christus einladen, einbinden meint in unsere Gemeinde einbinden, etwa durch Hauskreise, und dann ermutigen, da heißt es, zur Mitarbeit und zum Lob Gottes ermutigen. Drei E-Wörter. Unser Auftrag. Aber nun die Frage, und das ist die zweite Frage dann schon, mit welchen Mitteln wollen wir und können wir unseren Auftrag erfüllen, unser Ziel erreichen? Da sagt Jesus in Matthäus 10, 9 und 10, beschafft euch kein Reisegeld, weder Goldstücke noch Silber oder Kupfergeld, besorgt euch auch keine Vorratstasche, kein zweites Hemd, keine Schuhe und keinen Wanderstock, denn wer arbeitet, hat ein Anrecht auf Unterhalt. Ich will es ein bisschen genauer noch, pointierter fassen, ein Anrecht auf eine warme Mahlzeit. Das steht nämlich etwa so da im griechischen Text. Die große Gefahr ist ja immer, wenn wir einen Auftrag von Gott haben, dann versuchen wir das irgendwie mit unseren eigenen menschlichen Mitteln dann umzusetzen. Und hier nun setzt Jesus von vornherein einen Riegel vor. Er sagt, Geld wird es nicht sein. Es stimmt. Und da nochmal unseren Einkaufswagen zu bemühen. Einkaufen, das kann ich nur mit Geld, wenn ich Geld in der Tasche habe. Aber wenn Jesus auf Pfingsten hingewiesen hat, dann hat er doch den Jüngern nicht gesagt, bleibt in Jerusalem. Und wenn dann eines Tages das Geld vom Himmel herabgefallen kommt, dann lest es auf und dann legt los. Kann es sein, dass wir als Gemeinde oder auch persönlich manchmal den Eindruck haben oder eben auch so leben und so arbeiten, als ob alles entscheidend vom Geld abhinge und nicht vom Geist Gottes? Ich will es mal so formulieren, sehr pointiert. Das Budget darf nie darüber entscheiden, wann, wo und wie wir als Gemeinde aktiv werden. Das Geld darf nicht entscheidend sein. Ich habe mal drei Missionare herausgegriffen. Vielleicht ist der eine oder andere bekannt, vielleicht auch weniger bekannt, wie auch immer. Drei Missionare, die ja zufälligerweise, sage ich mal, vielleicht auch nicht ganz so zufälligerweise, in China gewirkt haben. Ein Karl Gützlaff, ein Hudson Taylor und eine Gladys Elwood. Und alle drei haben gemein, dass sie eben nicht mit großen Gütern und mit viel Geld gesegnet waren. Karl Gützlaff etwa, der in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts lebte, der war von Beruf Gürtelmacher gewesen. Das passt eigentlich ganz gut hierher, in eine Stadt, wo die Lederwarenindustrie zu Hause war und viele waren irgendwie Babscher gewesen. So ungefähr muss man sich das vorstellen. Das war auch Karl Gützlaff gewesen. Sein Vater war auch nicht wohlhabend. Und dennoch hat er gewusst, er soll für Gott hinausgehen in die Welt, und dass er kein Geld hatte und auch nicht die besondere Ausbildung hatte, all das hat ihn nicht auf diesem Weg gehindert. Heute, falls einer von uns mal demnächst nach Hongkong kommen sollte, kann man einen Grabstein von ihm finden dort in Hongkong von Karl Gützlaff, und da steht drauf, Apostel der Chinesen. Und das hat er erreicht, ohne dass er viel Geld in seiner Tasche hatte. Ein anderer, wie gesagt, der groß in China gewirkt hat, Hudson Taylor. Dieser Hudson Taylor war einer, der hat schon als Student gelernt, sehr kärglich zu leben. Er hat sich das immer wieder selber auch zur Aufgabe gemacht, mit möglichst wenig Geld auszukommen. Vielleicht in weißer Voraussicht dessen, was ihn dann in China erwartet hat. Er kam schon mit Geld an, er war von einer Missionsgesellschaft ausgesandt, aber er musste die leidvolle Erfahrung machen, dass einer seiner Mitarbeiter all sein Geld, seine Barschaft ihm wegnahm und dann sich damit aus dem Staub machte. Aber auch diese Situation hat Hudson Taylor nicht daran gehindert, das Evangelium in das Landesinnere Chinas zu tragen. Und vielleicht war es das Landesinnere, weil dort eben auch das Geld keine so große Rolle spielte wie in den Städten Chinas. Und die letzte, die ich noch nennen möchte in dieser Reihe, ist Gladys Elwood. Die hat noch im vergangenen Jahrhundert gelebt, Ihr Leben ist auch verfilmt worden. Die Herberge zur sechsten Glückseligkeit mit Ingrid Bergman. Vielleicht hat der ein oder andere auch einmal diesen Film gesehen. Sie stammte aus einer Londoner Arbeiterfamilie und musste nun wirklich jeden Penny sparen. Sie hatte sich vorgenommen, weil für sie war keine Missionsgesellschaft zuständig oder fand sich zuständig. Sie hat also selber gespart, Penny für eine Fahrkarte nach Peking. Und 1932 hatte sie dann wirklich das Geld zusammen und stand dann an einem Londoner Bahnhof und ist dann in einen Zug eingestiegen, der sie eben durch Russland bis nach Peking bringen sollte. Gut, das ist noch eine andere Geschichte, das war nicht so einfach. Auf jeden Fall stand sie am Bahnhof. Was hatte sie dabei? Eine Bettdecke, zwei Koffer, davon war ein Koffer noch mit Lebensmitteln gefüllt. Und dann hatte sie noch eine Tasche, darin war Kochgeschirr und ein Gaskocher. Das war alles, was sie mitnahm auf ihrem Weg nach Peking, nach China. Und wer den Film gesehen hat, der weiß, diese Frau hat unheimlich viel bewegt in China. Sie ist dort zu einer Glaubensheldin geworden. Jesus sagt hier, alles, was ihr braucht, letztlich wirklich braucht, das ist ein warmes Essen. Und das kriegt ihr, weil der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Es braucht keine riesigen Budgets, es braucht keine Unsummen, um das Evangelium in die Welt zu tragen und auch nicht in unsere Stadt hinauszutragen. Es braucht letztlich nur Männer und Frauen wie die Gützlaffs, Taylors und Aylwards, die eben von Gottes Geist erfüllt sind und sagen, ich vertraue allein auf Gott. Wie gesagt, zum Einkaufen braucht man Geld, aber für die als missionarische Gemeinde, als Missionar bin ich von Gott und nicht vom Geld abhängig. Die dritte Frage, welche Rolle spielt denn nun der Heilige Geist? Jesus sagt, das muss euch klar sein. Ich sende euch wie Schafe mitten unter Wölfe. Seid klug wie die Schlangen und doch ohne Hinterlist wie die Tauben. Was sagt Jesus hier über Mission? Zwei ganz entscheidende Dinge, die Jesus hier sagt. Die erste Sache, die wir uns vor Augen halten müssen, Mission ist nicht ungefährlich. Schafe mitten unter Wölfe, das ist ein sehr eindrückliches Bild. Und das heißt eben, Mission ist nicht ungefährlich, das heißt aber dann auch, wir sollen klug, aber auch nicht hinterlistig handeln. Und das wiederum heißt, unser Charakter zählt. Ich habe in diesen Tagen ein Buch in die Hand genommen von einem Mitarbeiter oder einem langjährigen Mitarbeiter bei OM. Das ist ein christliches Hilfs- und Missionswerk, steht für Operation Mobilisation. Dieses Hilfs- und Missionswerk unterhält auch zwei Schiffe oder hat lange zwei Schiffe unterhalten, die Logos und die Doulos, mit denen junge Menschen auch in die weite Welt fahren konnten. Unsere Katja Müller war auf, weiß gar nicht genau, auf welchem Schiff, Doulos oder Logos. Also auf eins dieser beiden Schiffe war auch sie gewesen, sie kann uns davon noch mehr berichten. Und der eben diese beiden Schiffe auch gemanagt hat, über 15 Jahre, George Miley hat ein Buch geschrieben. Und da schreibt er darüber so als eine Art Quintessenz auch, dass er sagt, was brauchen wir eigentlich auf dem Missionsfeld? Und ich will es mal wörtlich zitieren. Er sagt, der größte Bedarf in der Mission ist nicht mehr Aktivitäten, sondern mehr Männer und Frauen mit göttlichem Charakter. Und Jesus sagt hier, wir sollen klug, aber auch nicht hinterlistig handeln. Und damit spricht er auch die Frage nach unserem persönlichen Charakter an. Und ist es nicht gerade der Heilige Geist, der uns eben auch solch einen göttlichen Charakter schenken möchte? Im Petrusbrief, 1. Petrusbrief, Kapitel 2, Vers 12, heißt es, euer Leben mitten unter den Menschen, die Gott nicht kennen, muss einwandfrei sein. Vielleicht kommen sie dann zur Besinnung und preisen Gott für ihre Rettung am Tage seines Gerichts. Also auch der Charakter von uns persönlich, auch der Charakter, wenn man das so sagen kann, unserer Gemeinde ist ganz, ganz entscheidend. Und daran wirkt der Heilige Geist. Daran könnte man noch nachlesen im Galaterbrief, Kapitel 5 und auch 6, was der Heilige Geist im Einzelnen an Frucht, sagt Paulus, in unserem Leben bewirken kann. Mission ist nicht ungefährlich, aber darum gerade auch zählt unser einwandfreier Charakter. Und auch das müssen wir ins Kalkül ziehen, Mission ist entbehrungsreich. Und das heißt eben, wir müssen Abstriche machen beim Geld, auch bei der Gesundheit, bei der Freizeit und so weiter. Und auch dazu befähigt der Heilige Geist. Warum hat Jesus die Jünger angehalten, so wenig mit auf die Reise zu nehmen? Nun, damit wir uns ganz von ihm abhängig wissen. Wenn man hineinschaut in das Leben dieser Missionare, die ich genannt habe, in das Leben eines Gützlafs, eines Taylors und einer Elbert, dann wird man vor allem das sehen, dass es Menschen waren, die waren bereit zu leiden. Waren es Menschen, die etwas wussten davon, dass Jesus sagt, ich sende euch wie Schafe mitten unter Wölfen. Und deren Leben eben entbehrungsreich war und oft war es eben auch gezeichnet von Krankheitszeiten. Die waren nicht immer bombig drauf, sondern wenn man es liest, dann sieht man, die haben gewusst, was es heißt, für Jesus Christus zu leiden. Aber, und da möchte ich auch darauf hinweisen, es ist ganz entscheidend, dass wir Leidenszeiten oder Leiden nicht als ein Zeichen für Versagen sehen. Das können uns diese Missionare eben auch ganz deutlich machen. Die haben gewusst, Leiden gehört eben dazu, weil Mission immer entbehrungsreich ist. Und ich kann auch nicht sagen, dass der leiden muss, dass der kein Geld hat, keine Gesundheit hat, vielleicht wenig Freizeit hat, was auch immer, dass dem der Heilige Geist fehlt. Ganz im Gegenteil. Der Heilige Geist wird uns in ein Leben hineinführen, wo wir auch Abstriche machen müssen. Paulus kann es sagen, ich leide mit Christus und in seinem Dienst in reichem Maß. Wenn man Apostel wie Paulus einer war studiert, dann wird man sehen, das gehörte dazu. Und Paulus war nun mitnichten jemand, von dem man sagen könnte, der hatte nicht genug Heiligen Geist. Ein letzter Punkt noch, Jesus sagt dann, wenn sie euch an die Gerichte ausliefern, dann macht euch keine Sorgen, was ihr sagen sollt oder wie ihr es sagen sollt. Es wird euch im entscheidenden Augenblick schon eingegeben werden. Nicht ihr werdet dann reden, sondern der Geist eures Vaters wird aus euch sprechen. Macht euch keine Sorgen, was ihr sagen sollt. Also auch in dem missionarischen Gespräch, was ja dann sozusagen die ureigenste Aufgabe einer missionarischen Gemeinde und eines Missionars ist, sollen wir uns ganz und gar von Gott und von seinem Geist abhängig wissen und abhängig machen. An der Haustür, auf der Straße, im Wohnzimmer, am Arbeitsplatz. Da, wo ich das missionarische Gespräch suche und wo ich vielleicht auch Widerstand spüre oder vielleicht gerade da, wo ich Widerstand spüre, da darf ich darauf hoffen und vertrauen, dass der Heilige Geist mich zu einem Sprachrohr Gottes werden lässt. Und darum mein letzter Punkt einmal so formuliert, Mission führt in die Abhängigkeit von Gott. Und das heißt, der Heilige Geist führt uns in Situationen, in denen wir ganz auf seine Hilfe angewiesen sind. Und das mag in besonderer Weise eben das missionarische Gespräch mit einem Nichtchristen sein. Wir suchen im Moment auch als Kirchenvorstand wieder neu unseren Auftrag, den Gott uns gegeben hat, diese drei E's einladen, einbinden, ermutigen, neu durchzubuchstabieren. Und ich denke, eine Herausforderung wird sein, dass Gott uns auch herausruft aus dem, was man heute so gerne mit dem englischen Wort Comfort Zone bezeichnet. Also ich sag mal so, aus diesem aus dieser Situation, dass man irgendwie ganz gemütlich auf dem Sofa sitzt, herausholt. Und die Mauern unserer Volkskirche verlässt und sich eben auch mit Menschen anderer Glaubensrichtung auseinandersetzt. Was würde das bedeuten, wenn wir Gespräche führen mit einem Muslim hier in Obertshausen, mit einem Buddhisten, vielleicht auch mit einem Atheisten? Könnte es sein, dass wir dann genau die Erfahrung machen, die ein anderer Missionar in der Apostelgeschichte gemacht hat? Ich meine Stephanus, von dem es in Apostelgeschichte 6 heißt: In der Kraft, die Gott ihm schenkte, vollbrachte Stephanus große und staunenswerte Wundertaten. Da traten Leute aus verschiedenen jüdischen Gemeinden gegen ihn auf und verwickelten ihn in ein Streitgespräch. Es waren Männer aus der Synagoge der Freigelassenen und den Synagogen der Juden aus Cyrene und Alexandria, sowie derer aus Zilizien und der Provinz Asien. Aber sie waren der Weisheit und dem Geist nicht gewachsen, die aus Stephanus sprachen. Der Heilige Geist, damit möchte ich schließen, der bewährt sich vor allem anderen in der missionarischen Situation. Und in dem Maße, wie wir unseren Auftrag, Menschen Jesus Christus zu verkünden, nachgehen, in dem Maße wird auch die Kraft des Heiligen Geistes in unserer Mitte sichtbar werden. Es sind nicht Geld und auch nicht menschliches Geschick, sondern es ist die Abhängigkeit von Gott und ein von Gottes Geist geprägter Charakter, der den Menschen unserer Zeit das Evangelium bringen wird. Ich schließe noch einmal mit einem Bild von unserem Einkaufswagen. Und vielleicht ist das ja auch für den einen oder anderen Hinweis, wenn er nächste Woche mal so einen Einkaufswagen durch die Läden schiebt, noch einmal daran zu denken: Was ist eigentlich mein Auftrag? Habe ich einen Einkaufszettel von Gott in der Tasche, der mir sagt, was zu tun und zu lassen ist? Und mit welchen Mitteln will ich denn meinen Einkauf, meinen Auftrag Gottes ausführen? Und habe ich das Nötigste dabei? Das Nötigste, von dem uns Jesus sagt, das ist der Geist Gottes, der Heilige Geist. Amen.